Sabrina und Alina sind schon voll lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood.
Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Guten Abend aus Köln.
Guten Morgen aus Hollywood. Und hier, direkt mal Glückwunsch.
Ja.
Jubiläum.
Prost.
Prost auf die 10. Folge.
Herzlichen Glückwunsch, Albtraumfabrik.
Herzlichen Glückwunsch, du kleiner junger Spund.
Wer hätte das gedacht?
10 Wochen regelmäßige Ablieferung von Gold-Content. Das war jetzt das Beste, was mir eingefallen ist.
Mir kommt es schon viel länger vor, ne? Nicht
mir
erst
auch.
10 Wochen.
Nee.
Es ist so, als ob wir es schon immer machen.
Schon seit Jahren.
Ja.
Ja.
Ich auch.
Ja, und natürlich auch zum 10. Folge-Jubiläum. Danke an euch alle da draußen. Danke an alle, die zuhören und die uns 5 Sterne gegeben haben. Und danke an unsere kleine Instagram-Community. Ihr seid die Besten.
Mhm. Es wäre toll, wenn wir bis zur 10. Folge noch die 500 Follower knacken würden.
Ja, das wär gut.
Ne?
Wenn,
könnten wir das gleich mitfeiern.
Ja.
Ich glaube, wir haben 491. Komm, das schaffen wir noch bis Montag.
Das noch 9 Leute brauchen wir. Wer kann da draußen 9 seiner Freunde?
Wenn die das hören, dann muss es ja schon
passiert
erledigt sein. Müssen wir mal auf Instagram jetzt ein bisschen...
Müssen wir nachher mal ein paar Nacktbilder posten.
Müssen wir mal Bescheid
das
sagen.
Das ist das, was die Welt möchte. Nacktbilder von uns.
Würdest du das machen? Würdest du dich ausziehen für unseren Podcast?
Ach so.
Wäre es dir das wert?
Weil ich würde ja schon einiges tun für unseren Podcast. Also ich sag mal, wenn das jetzt in die richtige Geschichte gehüllt ist.
Ja.
Ja.
Für einen guten Zweck.
Und für den richtigen Zweck passiert. Dann who gives a fuck?
Warum
sind doch nur Brüste.
Ne? Wir sind wunderschön, immerhin.
Ja, sind doch nur Körper.
Selbst wenn nicht, egal.
Ist ja egal, was andere denken. Man muss normale Körper mehr normalisieren.
Ist so. Free the nipple.
Free the nipple! Cheers.
Cheers. Guck mal, was ich heute trinke. Ein Corona-Bier.
Corona. Meinst du, die Verkaufszahlen von Corona sind runtergegangen seit letztem Jahr?
Hoch, glaube ich.
Super.
Wir haben einen Support-Fall bekommen, Alina. Von
was?
Einer Hörerin.
Oh.
Mhm. Die braucht unseren Rat.
Oh.
Ja, und da sollten wir jetzt echt...
Also, da bin ich dabei.
Ja.
Ratschlag geben, bin ich immer gerne dabei. Besonders gewollter Ratschlag.
Ja, gefragt oder ungefragt. Wir sagen zu allem.
Ich bin auf jeden Fall, genau. Aber wenn dann jemand die wirklich haben will, das ist natürlich... So wie die Kirsche auf dem Eis.
Ja,
wie heißt das?
Umso besser.
Ja, okay, schieß los.
Okay, also, sie hat uns geschrieben, sie war bei jemandem zu Hause, der ein Kind hat.
Mhm.
Und dann hat das Kind eine Spielzeug-Motorsäge geschenkt bekommen.
Mhm. Eine Spielzeug-Motorsäge.
Ja, ein Werkzeug.
Mhm. Ah, ja, okay.
Also eigentlich ist es ein Werkzeug. Genau.
Ja, genau.
Und dann hat sich das Kind voll gefreut und war total happy, ist total ausgeflippt. Und dann auf einmal, ich lese sie das am besten so vor, wie sie es geschrieben hat, damit es richtig rüberkommt. Doch dann fing er plötzlich an, richtig dreckig zu lachen und schrie, ich schneide der Tante jetzt die Beine ab und lief ungebremst auf mich zu. Das ging dann circa eine Stunde so, bis mein Bruder ihm die Kettensäge abgenommen hatte. Ohne Scheiß, er hat das Ding auch einfach Mördersäge genannt.
What?
Hab grad ein bisschen Angst, einen kleinen Psychopathen in der Familie zu haben. Was denkt ihr? So, ich habe sie dann erstmal versucht zu beruhigen, dass sie sich jetzt erstmal keine Sorgen machen muss. Dass wir das mal hier besprechen würden, was Sache ist. Ich habe dann nochmal gefragt, wie alt denn das Kind ist.
Ja.
Und es ist 2,5 Jahre.
Ich habe jetzt gedacht, so 6 oder so.
Ja.
2,5.
Ein bisschen älter.
Meine erste Frage ist, wieso weiß ein 2,5-jähriges Kind, wieso kennt es das Wort?
Ja.
Mördersäge.
Ja, ja, genau. Das fand ich auch krass.
Aber wieso weiß ein 2,5-jähriges Kind überhaupt, versteht überhaupt das Konzept von Mord? Ich würde ja denken, dass du mit 2,5 noch nicht mehr verstanden hast, dass wir alle irgendwann mal sterben. Aber dann
ja,
noch.
Oder dass es Gut und Böse gibt.
Genau.
Und dass
aber
es
dann
so
noch
schlimme Sachen gibt auf der Welt.
Ja, und dann noch das extra Level von nicht nur, dass man stirbt, sondern jemand kann.
Wird gestorben.
Jemand kann. Ich kann jemanden töten. Ich kann das jemandem antun.
Ich weiß nicht, ob der es wirklich verstanden hat. Vielleicht hat er auch einfach nur irgendwas nachgeplappert.
Mördersäge?
Ja, ich weiß es ja nicht.
Vielleicht,
das ist
okay.
Ja, wenn die anfangen zu sprechen, die Kinder, dann musst du ja so aufpassen, was du sagst, weil die ja alles wirklich sofort nachplappern.
Ja, aber das ist so speziell, weil,
ja, das stimmt.
Weil er eine Säge in der Hand hatte. Und hat dann einfach dazu das Wort Mord gefügt. Wo soll der das denn gehört haben? Also entweder im Fernsehen oder seine Eltern machen vielleicht so Rollenspiele und tun vielleicht so, dass einer das Opfer
aber
ist und
Tante
einer...
Aber seine Tante ist ja anscheinend True-Crime-Fan. Mm. Vielleicht hat er es ja auch da irgendwo mitbekommen.
Das kann natürlich auch sein.
Vielleicht hat sie aus Versehen Podcast laut laufen gehabt.
aber dieser Instinkt, ihr die Beine abschneiden zu wollen.
Das ist krass, oder? Ich schneide der Tante die Beine ab. Aber ich finde das auch irgendwie witzig.
Ja.
Ich glaube, ich hätte mich total totgelacht.
Ich weiß.
Gesagt. Und ich hack dir die Hände ab mit einem Beil. Dann wäre wahrscheinlich alles still geworden.
Ja.
Dann hätte ich gesagt, okay, ich gehe dann jetzt nach Hause.
Ich nehme mir noch ein Stück Kuchen mit. Kannst du mir das noch einpacken? Dann gehe ich sofort. hier ist die Sache. Ich würde jetzt zum Beispiel an ihrer Stelle nicht in dem Haus übernachten. Unter jeglichen Umständen würde ich auf gar keinen Fall zusammen mit dem Kind irgendwo schlafen. Und wenn ich das Kind babysitten würde, würde ich auf jeden Fall nachts meine Türe verschließen.
Immer mit einem Auge offen schlafen.
Ja, weil ein 2,5-jähriges Kind kennt ja auch dann den Unterschied nicht, wahrscheinlich, zwischen echtem Leben und Spielen. Und was ist, wenn das Kind dann sagt, oh, ich gehe mal in die Küche, ein Messer holen und dann hacke ich der Gabi die Beine ab. Ich habe jetzt einfach Gabi gesagt. So, das mache ich jetzt heute Abend mal. Ich kann nicht schlafen. Ich hack mal jemandem was ab.
Nee, also ein 2-jähriges Kind kommt noch nicht an die Schubladen. Außerdem sollten Messer nicht einfach überall so rumliegen.
Ja, ich hänge nicht so viel mit Kindern ab, merkt man.
Ich sehe es jetzt nicht so, ich finde es nicht so schlimm, muss ich sagen.
Also, ich würde auf jeden
Aber
Fall
man
ein
sollte
Auge
es beobachten.
Trauen. Genau.
Ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Ja, weil man gibt Kindern ja auch Pistolen zum Spielen. Also Spielpistolen und Spielsachen. Und dann tun die ja auch immer so, als würden die jemanden erschießen und sowas. Was ich absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen kann.
Ja, bei einer Pistole handelt es sich natürlich auch tatsächlich um eine Waffe.
Ja.
Aber eine Säge ist ja eigentlich nur
ein Werkzeug.
Ein Werkzeug, um Holz zu sägen oder so. Also,
das Kind ist auf jeden Fall.
Das ist ja gar nicht dafür da, um andere Menschen zu töten.
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Kind kreativ ist.
Das auf jeden Fall.
Und dass das über den Tellerrand hinaus denkt.
Vielleicht wird er ein guter Autor oder so.
Ja. Also an die Hörerin, die uns die Geschichte geschrieben hat, halt uns bitte auf dem Laufenden. Und ich würde auf so Dinge achten wie, gehen die Katzen in der Nachbarschaft verschwunden oder irgendwelche anderen Haustiere und quält er Tiere?
Ich glaube jetzt noch nicht, aber wenn der ein bisschen älter ist, dann auf jeden Fall. Dann wird sich's zeigen,
ja,
ob Alina recht hatte.
Du weißt ja, ich gehe immer direkt zu Worst-Case-Szenario.
Ich weiß.
Das ist meine Marke. Worst-Case-Szenario. Ja, also ein bisschen Sorgen, nicht so richtig Sorgen machen, aber ein Auge drauf halten, ist das Endfazit.
Mhm.
Aber wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel das Handy geht und du gehst dran und dann sagt so eine Stimme, ich werde dich töten.
Dann bitte sofort Maßnahmen ergreifen.
Ja.
Ja. Die Arme, ne?
Ja.
Vor allem eine Stunde hat er das gemacht.
Boah. Wo wir gerade von potenziellen Psychopathen sprechen. Du kennst ja meinen Mädelsgruppen-Chat, ne? Von dem ich manchmal rede, wo meine ganzen Freundinnen drin sind. Und eine von denen, die hat auch so ziemlich viele Follower auf Instagram und sowas, ist auch ein Comedian, die hat eine Nachricht bekommen von einem Troll, kriegen Frauen ständig oder öfter, besonders, ich habe das Gefühl, Comedians oder so, die, ich weiß nicht, warum einige Männer sich davon so angegriffen fühlen, auf jeden Fall hat die eine Nachricht bekommen von einem Typen. Die Nachricht war einfach nur, you're not even funny, you ugly bitch. Also, du bist nicht mal lustig, du hässliche Schlampe. So, und der hat aber den Fehler gemacht, dass das oft sind so finster Accounts, ne?
Ja.
Das war aber sein richtiger Account und da war auch sein richtiges Profilbild und sein richtiger Name.
Mhm.
Und dann hat sie das in unseren Gruppenchat gepostet, ne? Hat gesagt, guck mal hier, hab wieder so eine Nachricht bekommen. Also wir machen uns darüber dann eigentlich meistens lustig, aber dann, wenn man auf sein Profil gegangen ist, war das so einer, der so ganz christlich ist und in die Kirche geht und so Fotos mit seiner Freundin postet, mit seinen Schwestern und alles nur so, als wäre der voll der tolle Typ, weißt du?
Der Heilige,
auch so in unserem Alter, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen jünger. Und dann hat eine andere, die auch im Chat ist, die hat sich dann nach 5 Minuten oder 10 Minuten oder so wieder gemeldet und hat gesagt, okay, ich habe jedem geschrieben, der auf seinem Instagram-Account getaggt war und ich habe eine Bewertung auf der Yelp-Seite von seiner Kirche hinterlassen.
Nein! Oh mein Gott, wie gut.
Die ist voll ausgerastet. Die ist zu der Seite von der Kirche gegangen und hat eine 3-Sterne-Bewertung hinterlassen und hat gesagt, hey, einer von den Leuten hier, Parishioners, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, einer von euren Leuten hier, der heißt so und so, hier ist, was er mit seiner Zeit treibt. Er schreibt Frauen im Internet, dass sie hässlich sind und nicht lustig sind und dass sie Schlampen sind. Ich bin mir sicher, eure Kirche ist ganz gut, aber vielleicht müsst ihr da ein bisschen besseren Job machen oder sowas. Und der kommt aus so einem kleinen Ort, weißt du, da in diesen christlichen Gemeinden, da kennt ja jeder jeden und so, ne? Und dann wir so, what did you do? Und dann hat die gesagt, okay, seine Freundin hat mir zurückgeschrieben.
Oh mein Gott.
Dann hat die Freundin zurückgeschrieben und hat gesagt, oh Mann, das tut mir echt leid, dass diese Nachricht geschickt wurde. Ich habe mit ihm geredet und sein Account wurde gehackt.
Come on.
Und dann haben wir so im Gruppenchat geredet, so, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Sie ist offensichtlich komplett von ihm beeinflusst. Sie glaubt ihm diese Lüge. Wir müssen ganz nett zu der sein. Wir müssen sie wieder zurückholen auf die andere Seite.
Genau.
Und dann hat meine Freundin ihr auch zurückgeschrieben und hat gesagt, hey, danke, dass du zurückgeschrieben hast und danke, dass du das ernst nimmst, das Thema. Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich das nicht glauben. Leider ist es so, dass Männer da. Aber die hat dann gesagt, nee, der wurde gehackt. Also ganz viele Frauen haben diese Nachricht bekommen. That's not how hacking works.
Och, die Arme.
Ja.
Die ist ja vollkommen in einer Sekte drin.
Ja. Und nachher hat die Schwester von ihm, die hat ja auch der ganzen Familie geschrieben.
Oh mein Gott, ey. Wie geil.
Dann hat die Schwester zurückgeschrieben, ja, sein Account wurde gehackt. Also der hat denen allen die gleiche Lüge erzählt.
Immerhin. Ja. So schlau.
Also, er ist doch unglaublich, oder? Aber, also an dem Tag waren wir richtig entertained. Da kam immer wieder ein Update von der. Ja, mir hat wieder jemand zurückgeschrieben. Ich habe seiner Kirche geschrieben. Ich versuche gerade seine Arbeitsstelle zu finden. Ich schreibe seinem Boss. Mein Gott.
Er wird es noch bitter bereuen.
Ja, hoffentlich. Ey, ganz ehrlich. Also, was soll denn der Scheiß?
Aber ich verstehe das auch nicht, warum Leute sich so eine Mühe machen, um anderen mitzuteilen, dass sie die Scheiße finden.
Ja, und dann eine, ich möchte keinen Namen sagen, aber eine andere in dem Gruppenchat, die hatte dann auch einen ähnlichen oder eigentlich noch einen ernsteren Fall diese Woche und hat uns einen Screenshot geschickt von einer Nachricht, die bekommen hat von einem Typ. Die Nachricht war, hey, ich finde dich so toll. Ich glaube, ich habe einfach das Gefühl, dass ich dich aus einem anderen Leben kenne, aus einem vorherigen Leben. Und immer wenn ich dich sehe, dann denke ich, wir sind seelenverwandt. Und ich muss einfach wissen, was dahinter steckt, weil ich glaube, wie gesagt, dass ich dich kenne und wir sollten uns mal treffen und ich bin auch übrigens total horny und ich bin auch und ich sehe, dass du in L.A. bist und ich bin auch in L.A. Hier ist meine Adresse. Warum kommst du nicht mal bei mir vorbei? So können wir uns bitte treffen. Ich muss dich sehen. Ich muss dich sehen.
Boah, Psycho.
Ey, was für ein Psycho. So fängt doch Stalking an.
Ja, so fängt Stalking an.
Ja, und dann hat sie auch gesagt, dass das nicht die erste Nachricht war, die sie von ihm bekommen hat, sondern dass sie schon seit längerem immer wieder solche Nachrichten bekommt, wo er seine Adresse schickt, wo er sagt, er ist horny und wo er sagt, er muss sie unbedingt sehen, so nach dem Motto, er kann sein Leben nicht mehr leben. Und dann wieder andere Nachrichten, wo er sagt, er kennt sie aus einem anderen Leben und sie blockt ihn immer und er macht immer wieder neue Accounts auf allen möglichen Plattformen und findet sie dann wieder.
Oh nein, da kriegst du echt Angst, ne?
Ja, und sie hat auch einen Cameo-Account und der hat auch schon mehrere Cameos verlangt, aber die blockt den halt immer. Und dann diese letzte Nachricht, wo er gesagt hat, okay, ich muss dich sehen, es geht nicht mehr anders. Dann haben wir gesagt, geh zur Polizei. Weil wenn du irgendwann mal eine Restraining Order brauchst gegen ihn...
Dann hast du zumindest schon mal
dann
was,
musst ne? du jetzt schon quasi anfangen, die Arbeit, das muss quasi schwarz auf weiß auch irgendwo stehen.
Genau, auch alles dokumentieren und aufschreiben, wann der was geschrieben hat und so. Das ist ganz wichtig.
Weil die können wahrscheinlich nichts machen, aber wenigstens ist das dann im System und dann ist sie zur Polizei gegangen und hat ihn gemeldet. Also da hätte ich auch so einen Schiss.
Gerade wenn du so in der Öffentlichkeit dann bist, ne?
Ja.
Und auf Instagram oder TikTok.
Ja, und ich meine, wer weiß, vielleicht findet er irgendwie die Adresse raus. Ist ja jetzt nicht so abwegig. Ja. Und man lebt ja jetzt nicht in High Security, ne? So wie irgendwelche mega reichen Celebrities.
Ja, oder wenn du irgendwo bist, ne? Und der folgt dir oder so.
Genau.
Also ich meine, klar, jetzt zu Corona ist man nirgendwo wahrscheinlich, aber...
Ja, aber geht jetzt langsam wieder los hier in L.A.
Ja, wenn man auf irgendeinem Event ist oder so, kann ja schon sein, dass der dich findet.
Ja.
Oh Mann, es gibt so kranke Typen, ne?
Mhm.
Apropos kranke Typen, heute zu unserem Jubiläum hast du ja nichts vorbereitet, ne?
Ja, genau. Zu unserem Jubiläum haben wir was Besonderes vorbereitet.
Mhm.
Eine Überraschung.
Eine Überraschung, genau.
Damit hat niemand gerechnet.
Genau, wir haben uns gedacht, heute erzähle ich mal eine Geschichte.
Ja, wir drehen die Rollen um.
Wir tauschen heute mal.
Ach, und ich freue mich, ich muss hier einfach nur sitzen mit meinem Sekt, meinem Prosecco und einer,
kannst dich zurücklehnen,
wunderschönen, lieblichen Geschichte zuhören.
Genau, einer wunderbaren Geschichte. Denkst du?
Die ultimative Entspannung. Oh, was hast du denn für mich? Ich freue mich.
Bevor ich anfange, muss ich kurz nochmal auf Toilette.
Ja.
Das ist der Cliffhanger jetzt.
Ding, ding, ding. Also Sabrina geht auf Toilette. Und ihr könnt hier mit mir die Zeit verbringen. Ja, jetzt sind es nur noch ihr und ich. Soll ich euch ein Geheimnis über Sabrina erzählen, während Sabrina auf Toilette ist? Okay. Sabrina hasst es, wenn man ihr an den Bauchnabel fasst. Sie hasst es. Und als wir jünger waren, also ich bin so eine Person, wenn ich weiß, dass jemand etwas nicht mag, dann kann ich sehr nervig sein. Sehr nervig. Und als wir jünger waren, Dann wollte ich die so ärgern und dann habe ich ihr an den Bauchnabel gefasst und dann hat die mir eine gescheuert. Ich meine, gut, hatte sie ja auch einen Grund zu, aber nur, dass ihr Bescheid wisst. Also mit Sabrina würde ich mich nicht anlegen. Die hat auch schon mal einem Mann in einer Disco eine gescheuert, der mir an den Arm gepackt, der hat mir so am Arm gegriffen und dann hat er mich nicht gehen lassen und dann ist Sabrina gekommen und hat dem eine gescheuert. Ja. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier kommt sie. Puh, was für ein Cliffhanger.
Okay.
Okay.
You ready?
Ich bin ready.
Gut. Heute berichte ich dir von einem Fall, der über 30 Jahre zurückliegt und der als das Geiseldrama von Gladbeck in die deutsche Geschichte eingeht.
Oh. Ein großer Fall.
Ein großer Fall, ja.
Also ich kenne die Worte, das Geiseldrama von Gladbeck.
Mhm.
Und da waren wir ja 6 oder 5.
4 waren wir.
Mhm. 4. Aber ich weiß überhaupt nicht mehr, was das eigentlich war.
Mhm.
Ich freue mich. Okay.
Das ist gut. Ja. Genau. Für alle, die den Fall nicht kennen, der Fall hat einen Bezug natürlich zu Köln, der sich dann im Laufe der Erzählung erschließen wird. Eine kurze Anmerkung noch vorab. Zu allem, was ich gleich erzähle, gibt es Bildmaterial im Internet. Denn die komplette Geiselnahme wurde von der Presse mit Kameras begleitet und live darüber im Fernsehen berichtet.
Stimmt.
Also falls du hier zwischendurch denkst, nee, das kann nicht sein oder nee, das glaube ich nicht. Das klingt irgendwie komisch. Dann kannst du es einfach bei Google oder YouTube eingeben und dann wirst du schon die passenden Bilder dazu finden.
Ich habe so Bilder im Kopf von einem Auto, das wegfährt und da sind so Menschenmassen drumherum und da sind die Kamera oder die Fernseh, ja, die genau. Reporter so regelrecht richtig halb im Auto
richtig
drin.
Richtig nah dran, genau.
Ja. Okay. Ja.
Okay, fangen wir mal vorne an. Es geht los am Dienstagmorgen, den 16. August 1988. Zwei bewaffnete Männer spazieren um 7:45 in eine Bank in Gladbeck, um diese auszurauben.
Mhm.
Herr Dr. K. geht wie jeden Morgen auf dem Weg zu seiner Praxis an der Bankfiliale vorbei und schaut durch die Glastür ins Gebäude, um wie gewohnt die Bankangestellten zu grüßen. Dabei erblickt er die maskierten Männer. Er geht weiter, lässt sich nichts anmerken. In seiner Praxis angekommen, verständigt er sofort die Polizei.
Gut, gut gemacht.
Kurze Zeit später fährt ein Streifenwagen vor und für die Bankräuber gut sichtbar an der Fensterfront des Gebäudes vorbei. Ganz unauffällig.
Warum? Wer war da?
Die Täter bemerken die Polizisten natürlich und nehmen daraufhin die beiden Bankangestellten Reinhold A. und Andrea B. unter Gewaltandrohung als Geiseln. Die beiden rufen dann bei der 110 an, um ihre Forderungen an die Polizei weiterzugeben.
Also ist ja immer noch nur das eine Auto da draußen, das eine Polizeiauto.
Sie fordern 300.000 D-Mark, den zweiten Tresorschlüssel und ein Fluchtauto.
Okay, wie im Film.
Wie im Film. Die Polizei sperrt jetzt das Gelände ab, räumt die umliegenden Gebäude. Die Leute klettern aus Fenstern Leitern runter, um ihre Wohnungen zu verlassen. Und die Täter, die schießen immer wieder aus der Bank einfach raus in die Gegend.
Oh.
Nach und nach tauchen jetzt immer mehr Journalisten auf. die live von dem Bankraub berichten.
Aber sonst war niemand in der Bank, also nur die beiden und die beiden Bankangestellten. Ja, sind jetzt quasi, genau. Die vier sind jetzt in der Bank drin, barrikadiert,
verbarrikadieren sich.
Ja, gut.
Genau, so denen geht das jetzt alles nicht schnell genug. Und jetzt lassen sie eine der Geiseln bei einem Radiosender anrufen, um noch mehr Druck auf die Polizei zu machen.
Und die sind aber, also...
clever, ne?
Ja. Ja, und sehr entertaining.
Ja.
Ja.
Die denken, okay, wenn die Polizei nicht mitspielt, dann gehen wir jetzt zur Presse. Weil wahrscheinlich sehen die auch, dass da draußen überall Kameras und Fotografen stehen. Psychologisch geschulte Beamte nehmen jetzt Kontakt mit den Tätern auf, um sie zur Aufgabe zu bewegen. Nach Erkenntnis der Beamten handelt es sich nicht um Ersttäter, sondern um Männer mit einer kriminellen Vorgeschichte, die sehr aggressiv sind.
Wow.
Jetzt rückt eine Spezialeinheit auch an. Scharfschützen platzieren sich auf den Dächern der umliegenden Gebäude. Und es wird geprüft, ob die Bank gestürmt werden kann, ohne die Geiseln zu gefährden. Mhm. Da das Gebäude aber von keiner Seite aus einsehbar ist, sehen die Ermittler von einem Zugriff ab. Die Fensterfront haben die Täter mit Plakaten verdeckt und somit ist jede Sicht von außen in das Gebäude verhindert. Mittlerweile hat es sich unter Journalisten als Geheimtipp herumgesprochen, in der Bank anzurufen, um Insider-Informationen aus erster Hand direkt von den Geiselnehmern zu bekommen.
Nein.
So ruft zum Beispiel Hans Meiser, Anchorman des Kölner Fernsehsenders RTL, in der Bank an und diskutiert mit den Geiselnehmern ihre nächsten Schritte.
Hans Meiser, der Hans Meiser?
Ja, genau, der Hans Meiser.
Ah, krass.
Der war in den 80ern halt der Typ, ne? Das Gesicht von RTL sozusagen.
Ja, ich habe es vor Augen so verschwommen.
Auch vor dem Bankgebäude wird das Aufgebot an Pressevertretern und Kameras immer größer. Die Staatsanwaltschaft schlägt den Gangstern jetzt einen Deal vor.
Oh.
Das Angebot ist 6 Monate Gefängnis bekommen sie, wenn sie die Geiselnahme innerhalb der nächsten Stunde beenden. Das Angebot lehnen sie dankend ab.
Oh mein Gott. Schlag dem doch was anderes vor und nimm die dann fest.
Mhm.
Oh, ja, okay.
Genau, durch die Verhandlungsgespräche am Telefon und die anschließenden Auswertungen der Telefonate kann nun einer der Täter als Hans-Jürgen Rösner identifiziert werden. Als sich die Beamten das Umfeld von Rösner anschauen, kommen sie schnell auf seinen Komplizen, der als Dieter Degowski identifiziert wird.
Okay, das ist ja schon mal gut.
Rösner ist 1957 geboren und seine Kindheit ist geprägt von Gewalt durch seinen Vater. Er bestraft den Jungen mit Schlägen und Kraftausdrücken. Ein Lob hat er nie übrig für seinen Sohn. Als Kind begeht Rösner die ersten Straftaten. Ein Freund seines Vaters nimmt ihn einmal mit in die Stadt und bringt ihm bei, wie man stiehlt. Wenn Rösner nicht erwischt wird, bekommt er eine Belohnung. Nun wird er erstmals für etwas gelobt, was er gut kann.
Wow.
Er geht auf die Sonderschule und bricht eine Ausbildung ab. Er verdient seitdem sein Geld mit Einbrüchen und Überfällen. Er wird in seinem Leben mehr Zeit hinter Gittern verbringen als in Freiheit.
Wie alt ist er jetzt? Du hast das Geburtsjahr gesagt. Aber jetzt in 88 ist der...
Genau, er ist zum damaligen Zeitpunkt Anfang 30 und hat da bereits insgesamt 11 Jahre im Gefängnis gesessen.
Wow.
Für Raubüberfälle, Diebstahl und Körperverletzung. Nach einem Hafturlaub kehrt er nicht mehr zurück ins Gefängnis. Er versteckt sich zunächst bei seiner Schwester und anschließend bei seiner Freundin Marion. Einmal lässt er sich 2 Wochen im Krankenhaus behandeln und schickt die Rechnung ganz frech an die JVA.
Nein, doch. Also der hat auch keine Fucks mehr, ne? He doesn't give a fuck
der
anymore.
Der ist durch, ja.
Ja,
wirklich.
Ja. Ja, dann kommen die da an mit, hey, 6 Monate Gefängnis.
Ja, genau.
Der so, wollt ihr mich verarschen? Ist alles oder nix hier.
Genau, Rösner beschließt, sich abzusetzen und für immer unterzutauchen. Und dafür braucht er Geld. Viel Geld. Und so startet er mit seinem Schulfreund Dieter Degowski eine Serie von Einbrüchen und Raubüberfällen durch das Ruhrgebiet, die ihn schließlich in die Bankfiliale nach Gladbeck führt. Auch Degowski hat bereits 4 Jahre im Gefängnis gesessen. Er war immer derjenige, der die Drecksarbeit gemacht hat und der sich immer leicht überreden ließ, mal wieder ein krummes Ding zu drehen. 1988 ist er auf Bewährung draußen.
Oh, Leute.
Aufgeben kommt für die beiden nicht in Frage. Sie wollen auf gar keinen Fall zurück in den Knast.
Okay. Ist da irgendwas aus der Kindheit von den beiden, wo die mit einer Kreissäge die Beine von einem Familienmitglied abschneiden wollten?
Das ist mir leider nicht bekannt. Okay. Aber ich gehe davon aus, ja.
Okay.
Ein Freund von Degowski erfährt von dem Banküberfall und bietet der Polizei seine Hilfe als Vermittler an. Mm. Er will mit Degowski reden und ist sich sicher, dass er ihn überzeugen kann, rauszukommen. Die Polizei lehnt dies ab.
Oh, hör mal!
Auch Degowskis Schwester wird von der Polizei abgewimmelt, als sie ihnen anbietet, mit ihrem Bruder zu reden und ihn zur Aufgabe zu bewegen.
Die deutschen Polizisten so, dafür finden wir jetzt nicht die richtigen Formulare. Das hat vorher noch nie jemand gemacht. Ja,
wahrscheinlich haben die wirklich dann einen gefragt und dann wusste der nicht, was der machen soll. Ja. Und hat der gesagt, nee, geh weg.
Ach,
dann war ich auch nicht.
Die sollen da, die Schwester, die sollen denen doch da einen persönlichen Draht, dann gib dir ein Megafon.
Ja.
Haben die noch nie einen Film gesehen oder was?
Kommen Sie mal mit hier. So, das sagen sie dem mal, der soll da bitte rauskommen. Und vor allem, wenn du hörst, was noch alles passiert, was noch alles passieren wird, dann ja,
unglaublich.
Kannst du gar nicht verstehen, warum also, die es nicht zugelassen haben.
Bisher hätte das schon auf jegliche andere Weise gehandhabt werden können.
Ja, denke ich auch.
Okay.
So, also, nach mittlerweile stundenlangen Verhandlungen geht die Polizei letztendlich auf die Forderung der Geiselnehmer ein, da sie keine Möglichkeit mehr sehen, die Täter zur Aufgabe zu bewegen oder einen Zugriff ohne Gefährdung der Geiseln durchzuführen. Ein Beamter bringt das Geld, mit einer orangefarbenen Badehose bekleidet, zur Bank und legt es vor der Tür ab.
Nein. Nein. War das die Forderung?
Grandios. Ja, er sollte sich ausziehen bis auf die Unterhose, damit sie sehen, dass er nicht bewaffnet ist. Und er hatte leider eine orangene Unterhose an.
Das ist das Beste, was ich jemals gehört habe.
Und es wurde dann einfach halt live im Fernsehen gezeigt.
Also mittlerweile bin ich auf der Seite von den Geiselnehmern. Weil die kommen mir vor, als wären die cleverer als die Polizei. Ja, okay.
Ja. So, einer der Geiseln holt daraufhin auf allen Vieren mit einem Kabel um den Hals gebunden und einer Pistole an seinen Kopf gerichtet das Geld rein. Um 21.47 Uhr fahren die Gangster dann mit den beiden Bankangestellten Andrea und Reinhold als Geiseln an Bord von der Filiale weg.
Also warte, habe ich das jetzt verpasst? Die haben auch ein Auto bekommen.
Genau.
Ja.
Hat halt stundenlang gedauert, bis das Auto da war.
Und dann haben die das Auto dahingestellt vor die Tür oder was?
Genau, dann haben sie es direkt vor den Eingang, mussten sie platzieren. Sie haben es erst an die falsche Stelle gestellt. Dann hat er da rumgefuchtelt, hat dann gesagt, nee, weiter vor.
Ich wette, die ganzen... Okay. So Mercedes und Volkswagen und so, die haben da alle angerufen und gesagt, wir wollen das Auto zur Verfügung stellen. Wir. Da sind ganz viele Kameras drauf. okay. Okay, also dann stand das Auto direkt vor der Tür. Und dann
genau.
Sind die ins Auto gegangen einfach mit den Geiseln?
Ja, sind eingestiegen. Also das Fluchtauto, das ist verwanzt. Und mit einem Peilsender ausgestattet, das dem Polizisten den Weg weist. Und dann, genau, Polizei und Presse folgen natürlich dem Wagen sofort hinterher. Der erste Stopp der Täter führt sie zu einer Tankstelle, wo sie sich erstmal in aller Ruhe mit Zigaretten, Alkohol und Lebensmitteln für die Fahrt eindecken.
Der Grund, warum dann niemand eingreift, ist, weil die Pistolen haben und weil die dann quasi die ganze Zeit die Pistolen auf die Geiseln halten.
Ja, genau, weil sie die Geiseln nicht gefährden wollen.
Okay.
Und weil es einfach erstmal ganz normale Streifenbeamte sind und die sind halt einfach komplett überfordert. Sowas haben die noch nie erlebt und die haben sowas halt auch nicht geübt. Also heute ist
also,
das
aber es sind doch schon
gang
Stunden
und gäbe,
vergangen.
Dass man sich auf sowas vorbereitet. Ja, ja. Ich verstehe es auch nicht.
Da, wo sind denn die Spezialleute, die da zum Einsatz kommen? Die müssen doch schon längst angereist sein.
Die konnten halt die Täter nicht einschätzen.
Ah, dass da auch in der Tankstelle noch niemand, da hätte schon längst jemand platziert sein. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das war doch, jede Tankstelle hätte direkt jemanden haben müssen. Okay.
Alina, wenn du dich jetzt schon so aufregst, ne?
Oh Gott.
Dann kann das ein langer Abend werden.
Oh, okay. Ich bin bereit.
Also
Marlboro Lights sind da.
Genau. Wir haben Alkohol im Haus, genug zu essen. Außerdem kaufen sie in der Apotheke noch schnell Schlaftabletten, die sie dann mit Alkohol einnehmen. Weil das wirkt schön aufputschend und macht sie noch aggressiver.
Oh mein Gott.
Mhm. Und die haben auch schon in der Nacht davor, also in der Nacht vor der Geiselnahme, haben die schon nicht geschlafen und haben sich vorbereitet. Es wird schnell klar, dass die Täter gar keinen Plan haben. Und gerade das macht sie unberechenbar. Gegen 1 Uhr nachts fährt Rösner zur Wohnung seiner Schwester, um seine Freundin Marion abzuholen, die ab sofort mit von der Partie ist. Sagt, komm runter, ich bin draußen.
Marion!
Marion, wir sind da.
Komm, wir gehen. Komm
jetzt mitfahren.
Komm, du brauchst keine Jacke. Komm jetzt. Wir kaufen dir eine. Wir halten bei H&M auf dem Weg an. Wir haben 300.000 Euro.
Wie ohne Scheiß jetzt, ne? Warte ab. So, wir sind jetzt noch mitten in der Nacht. Also, genau, sie fahren jetzt mit Marion weiter. Um 3.30 Uhr halten sie an einer Autobahnraststätte, um einen kleinen Snack zu sich zu nehmen. Die Polizei hält sich schön im Hintergrund, um die Täter in Sicherheit zu wiegen.
Und die Reporter sind...
Die sind dabei. Die sind also am Start, aber sowas von. Aber nach Erfahrung der Polizei lassen die Geiselnehmer ihre Opfer meistens nach ein paar Stunden frei, sobald sie sich sicher fühlen. Also keine Sorge.
Klingt wie die richtige Einschätzung.
So, die wollen jetzt nach Bremen zu Verwandten von Marion. Die Bankangestellten sind mittlerweile seit 27 Stunden in der Gewalt der Verbrecher.
Boah, die Armen, ey.
Die Polizei bereitet sich also auf die Ankunft der Täter in Bremen vor, bei Marions Verwandten. Die ändern jetzt aber ihren Plan und fahren jetzt erstmal eine Runde shoppen in Bremen.
Nein.
Doch, die fühlen sich
sicher. Ich hab's vorhergesagt.
Du hast es wirklich vorhergesagt. Ne? Die fühlen sich sicher, parken in der Nähe einer Einkaufsstraße. Marion und Rösner machen dann einen kleinen Einkaufsbummel und Degowski bleibt mit den Geiseln im Auto, um sie zu bewachen. Die Polizei bleibt weiter entspannt, lässt sie in Ruhe.
Aber
und auch als, ja.
Marion und der Typ, die haben doch keine Geisel bei sich.
Aber die sind bewaffnet und die sind mitten in der Stadt, in einem Einkaufszentrum. Die haben einfach Angst, dass dann eine Schießerei losgeht und dass da unschuldige Leute sterben.
Und da können die einfach machen, was die wollen.
Mhm. So, und auch als Degowski die Geiseln alleine im Auto zurücklässt, um eine Pinkelpause zu machen, greift die Polizei nicht.
Was?
Ja, die warten lieber, bis sie die freiwillig gehen lassen.
Hör mal. Willst du mich verarschen? Ja.
Nein, du kannst es ja auch wirklich alles nachvollziehen.
Die Geiseln sind alleine im Auto. Der Typ dreht sich um zu pinkeln.
Der stellt sich so an die Hecke, aber auch Meter weg. Also es wäre locker möglich gewesen, den da zu schnappen.
Oder ins Bein zu schießen.
Whatever.
Also.
Nach der Shoppingtour kommen die wieder zurück und dann geht der Roadtrip weiter. Die fahren jetzt irgendwie weiter in die Stadt und... In einem Geschäft, also die halten dann an einem Geschäft an, in der Nähe eines Busbahnhofs in Bremen. Und von da aus versuchen sie mehrfach, die Polizei anzurufen, um erneut zu verhandeln, weil sie halt gemerkt haben, dass die ihnen immer noch auf den Fersen sind.
Mhm.
Aber leider geht bei der Polizei niemand ans Telefon.
Was?
Ja, die meinten dann nachher halt, das Telefon hätte nicht geklingelt. Also
nein.
Anscheinend gab es eine technische Panne.
Wie sehr kann man dann bitte abfucken in seinem Job? Und auch, ich möchte auch mal sagen, wenn das in L.A. passiert wäre, hätten die Bürger die schon längst selber
gelyncht.
Ja. So wie bei dem Night Stalker. Die hätten sich das nicht gefallen lassen. Das ist überall in der Presse und die Leute sagen einfach, oh mein Gott.
So, jetzt gehen die rüber mit den beiden Geiseln zur Bushaltestelle und dort steigen sie in den Bus der Linie 53 mit ungefähr 29 Menschen an Bord, um die Polizei jetzt weiter unter Druck zu setzen und endlich ihre Forderungen durchzusetzen.
Und was sind jetzt die neuen Forderungen? Noch mehr Geld.
Sie wollen jetzt in Ruhe gelassen werden.
Ach so.
Die wollen, dass die Bullen sich verpissen und dass sie ein gescheites Auto bekommen, ohne Wanzen und ohne Peilsender, dass sie sich halt aus dem Staub machen können. Mhm. Ist doch logisch.
Und dann sagt die Polizei, ja, okay, das ist ja dann unser nächster Schritt.
Nee, Polizei sagt einfach gar nichts. Polizei stellt sich stumm oder so. Das ist ja das Problem, dass sie überhaupt nicht mit jemandem auf Augenhöhe verhandeln können und sie fühlen sich halt verarscht. Weil aus deren Sicht...
Ich bin schockiert.
Aus deren Sicht haben sie halt einen Job und das ist ein Raubüberfall. So, und die fühlen sich jetzt halt so, als würde ihr Geschäftspartner, nämlich die Polizei, sie die ganze Zeit versuchen, übers Ohr zu hauen. Ja, ich weiß, sie sind die Verbrecher, aber... Ja.
Ich meine, guck mal, Sicht, die sind immer halt noch anders, die Verbrecher, ne? Hier, ne? Denen weiß, schuldet ja keiner was. Aber die Polizei...
Aber die Polizei hat halt auch einen Job zu erledigen.
Ja, die machen ja alles falsch. Ich meine, ist immer leicht zu sagen, ne? Aber ganz ehrlich, come on, dafür werdet ihr bezahlt.
Ja, also auch so.
Okay.
So, jetzt steigen sie in den Bus und Degowski hat sofort ein Auge auf die 18-jährige Silke Bischoff geworfen. Oh. Die hat an dem Tag extra früher Feierabend gemacht, um mit ihrer Freundin Ines Voitle den Abend zu verbringen. Der 14-jährige Emanuele Di Giorgi und seine 9-jährige Schwester Tatjana sind ebenfalls in dem Bus.
Nein.
Zwischendurch reden die Geiselnehmer jetzt immer wieder mit der Presse und geben fleißig Interviews.
Hör mal.
Sie machen klar, dass wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden, dann knallt es. Sie schrecken nicht davor zurück, im Notfall von der Schusswaffe Gebrauch zu machen und diese als letzten Ausweg auch gegen sich selber zu richten, bevor sie von der Polizei geschnappt werden. Rösner steckt sich dann demonstrativ die Pistole in den Mund, um zu zeigen, wie er sich umbringen würde.
Oh mein Gott.
Circa 13 Millionen Zuschauer verfolgen das Interview mit Rösner am Abend im Fernsehen.
Ach.
Dem Gangster gefällt die Aufmerksamkeit. Das Verbrechen wird vor den Augen von Millionen Menschen live im Fernsehen gezeigt, als wäre es ein Krimi.
Unglaublich.
Auf den umliegenden Dächern sind mittlerweile Scharfschützen platziert. Als diese entdeckt werden, eskaliert die Situation. Rösner schießt aus dem Bus heraus in Richtung der Scharfschützen.
Oh Gott.
Dann zerrt er die kleine Tatjana aus dem Bus und hält ihr eine Waffe an den Kopf.
Ist das die 18-Jährige?
Und schreit, 8-Jährige.
Oh nein.
Das kleine Mädchen.
Nein.
Und schreit, ich knall sie weg.
Oh mein Gott.
Sämtliche Kontaktversuche mit der Polizei scheitern.
Was?
Die Täter wollen mit einem Polizisten am Bus sprechen. Die Polizei möchte aber lieber über Funk verhandeln. Es kommt aber leider kein Kontakt zustande, denn das Funkgerät funktioniert irgendwie nicht.
Oh mein Gott.
Mhm.
Was? Ist das die nackte Kanone oder was?
Leider nicht. Ist leider real. Ein Journalist versucht jetzt zu vermitteln und läuft dann immer zwischen den Geiselnehmern und den Polizeibeamten hin und her, um die Nachricht zu überbringen.
Oh mein Gott.
Bevor der aber zur Polizei geht, erzählt er erstmal in aller Ruhe den anwesenden Pressevertretern vor laufenden Kameras von den Forderungen.
Ja gut, ne? Ist ein gutes Logisch. Recht, ne?
Ja,
wenn die Polizei das
Job,
nicht hinbekommt.
Es kommt leider keine Einigung zustande und so fährt der Bus mit 29 Geiseln an Bord um 21.48 Uhr in Bremen ab. Die Gangster halten sich mit Alkohol und Aufputschmitteln wach.
Krass.
Als sie den Bus an einer Tankstelle anhalten, bieten sich zwei Journalisten als Geiseln an zum Tausch gegen die Bankangestellten, die mittlerweile seit 39 Stunden in der Gewalt der Täter sind.
Krass. Die Journalisten?
Rösner und Degowski gehen auf den Deal ein und lassen Reinhold und Andrea endlich frei.
Nein!
Mhm.
Krass.
Sie haben dann zwei neue bekommen, ja.
Krass.
Mhm. So, Dieter Degowski gibt in der Zwischenzeit ein Interview mit Silke Bischoff, die 18-Jährige, als Geisel, der er eine Pistole ans Kinn hält. Die Fernsehkameras halten rigoros drauf und die Blitze schießen nur so aus den Fotoapparaten.
Unglaublich.
Ein Reporter hält Silke das Mikrofon vor die Nase und fragt, wie es ihr denn so geht mit der Pistole am Hals.
Nein. Was ist denn mit denen los, mit den scheiß Reportern? Also, die haben keine Seele.
Haben sie verkauft an den Teufel.
Die haben keine Moral, also.
Als Marion, die Komplizin von Degowski und Rösner, mit vier Frauen auf die Toilette geht, entscheiden sich zwei Beamte des Sondereinsatzkommandos eigenmächtig für einen Zugriff, ohne dass die Einsatzleitung davon weiß.
Was?
Sie sagen später, es wäre Notwehr gewesen, weil die ja bewaffnet war. Aber ein Untersuchungsausschuss hat später festgestellt, dass es sich bei der Festnahme nicht um Notwehr handelte, sondern um eine eigenmächtige, nicht begründete Maßnahme.
Okay, wie ist das abgelaufen? Haben die geschnappt dann?
Ja, die haben die festgenommen.
Okay.
Und mitgenommen, also ein Polizeiauto gesetzt, weggefahren. Als Rösner und Degowski davon erfahren, drehen die komplett durch. Sie fordern, dass Marion sofort wieder zu ihnen zurückgebracht wird. Das Versuch, also das sagen die denen dann Bescheid, den Polizisten. Beim Versuch der Polizei, Marions Handschellen zu lösen, passiert aber leider wieder ein kleines Missgeschick, denn die Schlüssel, die die Beamten dabei haben, die passen nicht zu den Handschellen
Sabrina.
An Marions Handgelenken.
Sabrina, hör auf! Hör auf! Das waren alles gar keine trainierten Polizisten. Waren das Schauspieler in Kostümen oder Aliens oder was? Aliens, die so getan haben, als wären die Menschen.
Frag mich, was die für eine Ausbildung hatten.
Ja, was, also...
Keine.
Ein man kann ja Fehler vergeben, aber das ist ja ein Versagen nach dem anderen.
Das ist alles eigentlich schiefgelaufen.
Zirkus.
Jeder, der beteiligt war, hat eigentlich nur Fehler gemacht.
Ja, und dann die Marion auch. Dann nimm doch die drei Geiseln mit, aber doch nicht die Marion. Das... Also da, wenn man noch zwei Schritte vorausdenkt, die haben 29 Geiseln, ist doch klar, dass sie die Marion wieder zurückfordern.
Also das darfst du eigentlich nie machen. Entweder musst du alle gleichzeitig außer Gefecht setzen oder du lässt es. Aber eine Person da wegzureißen, zu verhaften, das ist eigentlich klar, dass das nicht geht.
Ja, und dann?
Ja, dann haben sie halt irgendwie versucht, die Handschellen aufzubekommen, haben sie dann auch geschafft. Aber das hat natürlich Zeit gekostet. So, Degowski und Rösner drohen, eine Geisel zu töten, wenn Marion nicht innerhalb der nächsten 5 Minuten wieder da ist. Kurz vor Ablauf der Zeit, um 23.06 Uhr, fällt ein Schuss. Emanuele De Giorgi hat versucht, seine Schwester von Rösner loszureißen, der ihr erneut eine Waffe an den Kopf gehalten hat, und wollte seine Schwester trösten. Daraufhin rastet Degowski aus und schießt aus nächster Nähe auf Emanuele.
Nein!
Die zwei Journalisten, die als Geiseln mit an Bord sind, tragen den jetzt aus dem Bus und legen den vor dem Eingang zur Toilette der Raststätte ab. Einer der Männer hält den Kopf des Jungen nochmal schnell hoch für die Kameras.
Nein! Nein.
Zwei Beamte leisten erste Hilfe und rufen mehrmals nach einem Krankenwagen. Ein Rettungswagen ist aber nicht vor Ort.
Was?
Die Polizei hat vergessen, einen anzufordern.
Sabrina.
Eigentlich gehört es bei solchen Einsätzen dazu, dass man mehrere Notärzte einsetzt. Also wenn du weißt, dass Leute in Gefahr sind, dann musst du immer auch Krankenwagen mitordern und Notärzte. Erst 20 Minuten nach dem Schuss kommt der Rettungswagen an. Eine weitere Stunde später erst ist Emanuele im Krankenhaus. Der Wagen steckte nämlich im Stau, weil die Polizei die Autobahn gesperrt hat, um weitere Journalisten und Schaulustige abzuhalten. Der Junge stirbt um 1.15 Uhr im Krankenhaus mit 14 Jahren.
Unglaublich. Und ich meine, der wurde von Kriminellen getötet, aber das hätte vermieden werden können.
Es gab auch nach dem Geiseldrama gab es so einen Untersuchungsausschuss, der das alles nochmal beleuchtet hat, und die haben dann auch gesagt, dass die Verhaftung von Marion maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es zum Tod von Emanuele gekommen ist.
Und dann, was ist mit Marion?
Die wird dann zurückgebracht zum Bus, und um 23.11 Uhr fahren sie weiter mit den Geiseln Richtung Holland. Weil dort soll die Polizei angeblich zugänglicher sein als die Deutschen. Hat Rösner im Knast gehört. Die Reporter sind natürlich ihnen auf den Fersen, ist ja klar, ne? In der Nähe von Enschede hält der Bus auf einer Landstraße. Rösner verhandelt jetzt über den Busfahrer als Vermittler mit der holländischen Polizei und fordert erneut einen Fluchtwagen. Die Polizei verhandelt mit Rösner, dass alle Geiseln bis auf Silke Bischoff freikommen. Mhm. Sie gehen auf den Deal ein und bekommen ein Fluchtauto.
Was? Okay, die Polizei ist wirklich besser?
Ja.
Eine besser, Verhandlung ja. Und 28 Menschen oder 27 Menschen sind frei?
Mhm. Ines Voitle erklärt sich freiwillig bereit mitzukommen. Sie will ihre Freundin nicht alleine lassen.
Oh, ja.
Rösner und Degowski sind einverstanden. Das Fluchtauto, das ist so präpariert, dass man den Motor mit einer Fernbedienung abschalten kann.
Okay, die sind auf Zack?
Mhm. Das war aber, glaube ich, also das war ein Auto von den deutschen Beamten. Mhm.
Okay, sie haben dazugelernt. Sie kommen ja, langsam nach drei Tagen genau. Oder was auch immer.
Hatte einer eine Idee gehabt. Mhm. Genau. So, mit Silke und Ines als Geiseln geht die Flucht jetzt um 6.30 Uhr morgens weiter. Sie fahren jetzt zurück nach Deutschland Richtung Köln. Rösner sitzt auf dem Fahrersitz, daneben seine Freundin Marion. Auf dem Rücksitz in der Mitte sitzt Degowski, Ines hinter Marion auf dem Beifahrersitz und Silke hinter Rösner auf der Fahrerseite. Mhm. Nach 48 Stunden Flucht kommen sie jetzt in Köln an. Sie bleiben mitten in der Fußgängerzone auf der Breitestraße stehen, kaufen erstmal einen Coffee to go für alle und steigen dann wieder in den Wagen. Um sie herum sammelt sich innerhalb kürzester Zeit ein Pulk von Journalisten und Schaulustigen. Mhm. Fotografen steigen auf Leitern, um einen besseren Blick auf das Geschehen zu bekommen. Journalisten halten ihre Mikrofone in den Wagen und plaudern wie mit alten Kumpels. Einer fragt, können wir irgendwas für sie tun?
Nein!
Nachdem
die haben gerade einen Jungen erschossen.
Ja, die haben echt keine Seele, ne?
Also das macht mich noch aggressiver als das Versagen der Polizei.
Mhm. So. Die Polizei setzt nun zivile Kräfte ein, die sich unter die Reporter mischen. Mhm. Die werden aber von den Journalisten enttarnt.
Hör mal.
Und somit die Gangster gewarnt.
Nein. Was sind das für Wichser?
Krass, ne? Rösner und Degowski fuchteln immer wieder mit ihren Pistolen herum. Ein Journalist bittet Degowski, der Geisel doch nochmal die Pistole an den Kopf zu halten, da er das Bild noch nicht hat.
Nein! Wie fühlst du dich da als Mädchen? Du sitzt da hinten oder als junge Frau, du sitzt da hinten drin und bekommst absolut keine Empathie
von den
Journalisten, von denen um dich herum. Was ist denn da los? Also die haben doch alle, denen hat doch allen einer ins Gehirn geschissen. Ich hoffe, die sind danach alle gefeuert worden, ey.
Die armen Mädchen, ne?
Die Armen, ey. Die Armen. Du bist denen nichts wert. Die Story ist wichtiger als du.
Mhm. Die Menschenmenge versperrt den Tätern den Weg. Rösner steigt jetzt aus, zielt mit der Waffe auf die Leute und fordert sie auf, Platz zu machen. Der Chefredakteur des Kölner Express steigt in das Fluchtauto und hilft ihnen, aus der Stadt rauszukommen.
Was?
Weil sie sich halt überhaupt nicht auskennen in Köln.
Okay. Okay.
Deshalb sind sie auch in eine Fußgängerzone reingefahren. Mhm. Aus Versehen.
Ich wollte gerade sagen, Breitestraße.
Ja, weil da war hier so ein Pöller, war runtergeklappt. Mm. Dann sind die da reingefahren. Und als die raus wollten, war halt der Pöller wieder oben.
Ach so.
Dann haben die sich auch furchtbar aufgeregt. Und dann mussten irgendwelche Anwohner wieder diesen Pöller halt runtermachen, damit die da rauskamen. So. Die wollen jetzt auf die A3 Richtung Frankfurt, um sich endgültig abzusetzen und die Polizei abzuhängen. An der nächsten Raststätte steigt jetzt der Journalist aus und die Gangster fahren mit Ines und Silke als Geiseln weiter. Rösner und Degowski haben den beiden versprochen, sie freizulassen, sobald sie nicht mehr von der Polizei verfolgt werden. Das SEK Köln will jetzt unbedingt bei der nächsten Möglichkeit zugreifen. Also sie wollen halt die Chance nutzen, dass die halt auf einer Autobahn sind, wo keine Leute sind. Mhm. Und bevor die wieder in irgendein Stadtgebiet kommen, wo dann andere Leute wieder gefährdet werden. Sie sperren die Autobahn und machen sich bereit für den Zugriff, ohne dass die irgendwas mitbekommen. Das Risiko für die Geiseln wird offiziell hingenommen. Es wurde aber als gering eingeschätzt.
Okay.
Der Plan ist, den Fluchtwagen an der Fahrertür mit einem gepanzerten Fahrzeug zu rammen und die Täter anschließend durch gezielte Schüsse aus kurzer Distanz zu überwältigen.
Okay.
Als der Fluchtwagen auf dem Standstreifen hält, erfolgt der Befehl für den Zugriff. Genau in dem Moment, als der Wagen gerammt werden soll, fährt Rösner aber wieder los und sie treffen den jetzt an der falschen Stelle. Die Fernbedienung, von der ich eben erzählt habe,
ja,
mit der man den Motor abschalten kann, die haben sie leider nicht dabei.
Nein, Sabrina, hör auf. Ich kann nicht.
Die Täter eröffnen sofort das Feuer. Das SEK feuert über 60 Schüsse ab. Silke, die hinter Rösner auf der Fahrerseite sitzt, fordert ihre Freundin Ines auf, den Wagen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen. Mhm. Ines zögert, weil sie ihre Freundin nicht alleine lassen will, springt dann aber auf Drängen von Silke doch aus dem Wagen und rettet sich in die Böschung rechts neben der Fahrbahn.
Und warum Silke nicht?
Ja, die sitzt halt auf der Fahrerseite und da ist ja das Auto quasi.
Ach so. Mhm.
Und da, von da schießen quasi die Beamten okay. auf den Wagen.
Mhm.
Genau. So, Silke wird jetzt im Wagen angeschossen. Die Beamten können schließlich die Geiselnehmer überwältigen und lebend festnehmen. Aber Silke stirbt noch vor Ort an den Folgen ihrer Schussverletzung. Für sie kommt jede Hilfe zu spät. Laut Obduktionsbericht wurde sie von einer Kugel aus Rösners Waffe getroffen, die er vermutlich aus Versehen abfeuerte, während er von einer Kugel eines SEK-Beamten getroffen wurde.
Okay.
Die Geiselnahme ist damit nach 54 Stunden für Täter und Opfer beendet. Für die Journalisten geht die Berichterstattung natürlich weiter.
Oh mein Gott.
2,5 Jahre nach der Tat werden Rösner und Degowski zu lebenslanger Haft verurteilt. Rösner mit anschließender Sicherheitsverwahrung, der sitzt immer noch im Knast.
Mhm.
Marion hat 9 Jahre Gefängnis bekommen.
Okay.
Degowski ist seit 2018 wieder auf freiem Fuß und hat eine neue Identität bekommen.
Nein!
Mhm.
Ey, dann lass ihn doch frei, aber er hat keinen neuen Namen verdient.
Das ist aber immer so. Also die Ines, die hat es ja überlebt.
Ja.
Ne? Die Freundin von der Silke, die leidet auch bis heute an Depressionen.
Ja.
Und auch die Tatjana, die kleine Schwester von dem Emanuele, die hat auch immer noch damit zu kämpfen. Die Familie de Giorgi ist 3 Monate nach der Tat aus Deutschland weggezogen.
Ja.
Und Tatjana ist nie wieder nach Deutschland zurückgekehrt und hat bis heute kein Wort Deutsch mehr gesprochen.
Das ist verständlich. Die wurden da auch richtig hängen gelassen.
Ja. An der A3 bei Bad Honnef, dem Ort des Zugriffs, ist heute ein Denkmal, das an Silke Bischoff erinnert. Und ich war da an der Stelle.
Echt?
Wo das war.
Passiert ist? Krass.
Mhm. Und also ich muss sagen, mich hat das so reingezogen. Also diese ganze Recherche an dem Fall.
Mhm.
Das war so intensiv für mich. Ich weiß nicht, wie das dir geht.
Ja.
Also es war jetzt das erste Mal, dass ich überhaupt sowas gemacht habe.
Ja.
Sonst, ich konsumiere zwar viel, aber dann gucke ich mir das an und lasse es sofort wieder los. Aber jetzt war das halt so, dann hast du dir irgendeine Dokumentation angeguckt oder irgendwas gelesen. Und dann hast du erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, weil du es nicht glauben kannst. Und dann schreibst du dir die Fakten auf, um dann halt diese Geschichte daraus zu schreiben. Und das war so intensiv. Und als ich dann an der Stelle war, dann hatte ich halt komplett diese Distanz dazu halt verloren.
Ja,
und
klar.
Da ist halt so eine Brücke, die über die Autobahn führt. Und von da kannst du genau auf diesen Abschnitt gucken, wo der Zugriff erfolgt ist.
Mhm.
Und da fuhren halt ganz normal Autos. Aber ich habe halt diese Bilder einfach nur gesehen. Also wie die Autos da stehen und diese Karambolage, oh, einfach nur krass. Und dann hängt da an der Seite noch so eine Gedenktafel für Silke. Und dann kann man so ein, weiß ich nicht, 50 Meter oder so über so einen Grünstreifen gehen. Und da steht dann halt dieses Denkmal mit dem Foto von ihr drauf. Und oh, da hatte ich so ein beklemmendes Gefühl in der Brust, als ich war.
Oh. Aber klar, ja, was du auch sagst, wenn man so in einen Fall reintaucht, das ist einfach was anderes.
Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich den heute loslassen kann und an euch abgeben kann.
Ja, aber sehr, also good job und danke dafür.
Danke fürs Zuhören.
Ich finde es auch sehr gut, dass wir diesen Opfern nochmal, dass wir die Geschichte dieser Opfer erzählen, denn das haben die nicht verdient und deren Leben ist viel zu früh zerstört worden. Und ich bin mir sicher, noch viele weitere Leben, diese Opfer, die sind ja alle traumatisiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte auch gar nicht alles erzählen oder von allen Menschen erzählen.
Ich
meine, die haben ja so oft irgendwo angehalten und so oft irgendwo draufgeschossen. Also die haben noch irgendwie zwischendurch auf ein Taxi geschossen, wo ein Journalist drin saß. Also es gibt noch so viele Storys da drumherum, so kleine Geschichten.
Ja. Mhm.
Ja, also alle Menschen, die da eigentlich in dem Bus waren, die sind bis heute traumatisiert fürs Leben.
Also auf jeden Fall. Das kann man sich ja gar nicht. Ich meine, überleg mal, wie wir traumatisiert sind von Kleinigkeiten, die uns in unserer Kindheit passiert
ja,
sind.
Ja, echt, ne?
Und damit kämpft man doch jeden Tag,
ja,
weil man das als Wahrheit angenommen hat übers Leben. Und das, was man als Wahrheit empfindet, manifestiert sich im alltäglichen Leben. Und man muss irgendwie jeden Tag daran arbeiten, keine Ahnung, friedliches fucking Leben zu führen.
Ich habe gehört, dass Caitlyn Jenner als Gouverneur kandidieren will.
Ja.
Gouverneurin.
Mhm. Ja.
Stimmt das?
Also es ist noch nicht bestätigt, aber es kam aus mehreren Quellen.
Gott. Ja.
Weil während der Pandemie waren die Leute nicht damit zufrieden, wie der momentane Governor Gavin Newsom von Kalifornien einige Sachen gehandhabt hat. Und Gavin Newsom ist ein Demokrat, also Kalifornien ist ja auch ein sehr demokratisch, ein sehr blauer Staat.
Ja. Ja.
Und das haben die Republikaner jetzt als Chance angesehen. Und die haben das jetzt angesehen und haben gesagt, okay, weißt du, was wir machen? Wir sammeln jetzt genug Unterschriften oder was auch immer man da zusammentragen muss und versuchen, den jetzt schon aus dem Amt zu kicken, anstatt bei der nächsten Wahl. Und dafür stellen wir neue Kandidaten auf, die dann seinen Platz einnehmen würden.
Okay.
Und jetzt habe ich gehört auch, dass Caitlyn Jenner ist ja eine Republikanerin.
Ja, ich weiß, aber...
Was total kurios ist.
Das kann, ja.
Aber Kalifornien, ne? Ey, wer weiß.
Aber, ja, stell dir vor, dann...
Wer weiß.
Ich sag dir, Kim wird irgendwann Präsidentin.
Ja, also das könnte ich mir auch vorstellen.
Das ist so unwahrscheinlich.
Und sie würde auch einen besseren Job machen als Trump, also...
Ja.
Fuck it, wenigstens haben wir da mal eine Frau im White House.
Krass, bin ich mal gespannt.
Ach so, hast du das mitbekommen, dass Chloe, da ist ein Bild,
ja,
was im Internet war, wo sie nicht perfekt retuschiert war. Das wo, also scheinbar dürfen ja wirklich nur Bilder von denen veröffentlicht werden, die offiziell von denen abgenommen wurden.
Mhm, ja, das, ist doch okay.
Und dann ist dieses Bild da im Internet aufgetaucht, wo die immer
ganz
noch Bombe
aussieht. Ja.
Also ganz
richtig
ehrlich.
Gut trainiert.
Ja. Ja, aber das war halt nicht perfekt retuschiert. Also da hat man halt ganz normale Haut gesehen.
Mhm.
Und dann hat die, ist das Familienbusiness und die Anwälte haben sich da drauf gestürzt.
Sie
aber dadurch, also ganz ehrlich, ich wusste von dem Foto nichts, bevor ich gelesen habe, dass
ja,
sie unbedingt dieses Foto löschen möchte aus dem Internet.
Dann hat es erst Aufmerksamkeit bekommen dadurch.
Ach, ist einfach nur traurig. Khloe Kardashian, wenn du uns zuhörst auf Deutsch, du siehst Hammer aus, Bombe aus und deine Fotos sind alle toll und du musst dich für nichts schämen.
Du bist mein Favorite. Du bist meine Favorite Kardashian. Das wollte ich dir ja immer schon mal sagen.
Fuck those pictures. Fuck it all. Fuck it all.
Ist scheißegal, wie man aussieht. Okay?
Uns macht das nichts, dass das Foto da draußen ist. Für wen willst du das denn löschen lassen? Denk
nee,
mal
aber
nach.
Ich kann auch verstehen,
das
ich möchte auch nicht, dass einfach irgendwelche Fotos von mir veröffentlicht werden, wenn ich mich da nicht so toll finde.
Ja, bei denen hängen ja auch Millionen von Dollar dran. Ne? Die promotet ja auch Produkte, die dann angeblich, übrigens, diese Fit-Tees, wie heißen die? Die haben, das hat so einen Namen. Der hat, Chloe hat die immer ganz oft promoted. Aber das sind so Shakes und so Tee. Ah, die heißen Flat Tummy.
Und dann hat die einer verklagt auf Millionen?
Nee, die haben mir ge-emailt. Die haben mir ge-emailt und wollen mit mir eine Kooperation machen. Die haben mir geschrieben und haben gesagt, we empower women und wir sind dafür, dass Frauen stark sind und und dafür sind unsere Produkte überhaupt nicht. Ich würde niemals im Leben mit denen zusammenarbeiten, egal wie viel Geld die mir anbieten, einen von ihren Tees auf meinem Instagram- oder TikTok-Profil zu promoten.
Wenn du das machst, ne?
Auf jeden Fall wird man von einem Tee oder von einem Shake nicht fucking dünn. Und außerdem muss man auch keinen dünnen Bauch haben oder keinen Flat Tummy. Und diese Produkte, die sind eher schädigend, besonders weil alleine im Namen schon Flat Tummy ist. Das hat doch nichts damit zu tun, Frauen zu bestärken.
Nee, im Gegenteil.
Ganz im Gegenteil.
Du sagst ja dann, wenn du kein Flat Tummy hast, dann bist du nicht gut genug.
Genau. Und ich schreibe denen nämlich auch zurück und sag denen meine Meinung.
Ja, das finde ich gut.
Oder ich sage so, okay, mache ich. schickt mir eure Produkte und dann, wenn ich genau richtig aufgebläht bin und meine Tage habe oder wenn ich gerade richtig viel, stell mich ins richtige Licht, sodass man richtig viel Zellulite sieht und halte dann so den Shake daneben. Das könnte ich auch machen.
Das fände ich so gut.
Flat Tummy did this. Swipe up. Ja, ich gebe dir dann meinen Link und meinen Code, okay? Oh, hast du gesehen, auf Instagram hat jemand nach Merch gefragt?
Ja.
Bald ist es soweit. Bald machen wir Merch.
Wir sind dran, ja. Wir sind dran.
Okay, jetzt ist aber Schluss hier. Jetzt ist aber Schluss für heute.
Es reicht jetzt langsam, ja?
Also,
Fräulein.
Ich habe jetzt auch echt die Schnauze voll.
Kein Bock mehr. 10 Folgen reichen eh.
Das nächste Jubiläum kommt in weiteren 10 Folgen.
Mhm, okay.
Dann würde
ich... Darf ich dann irgendwann nochmal eine Geschichte erzählen?
Ja!
Okay.
Also, ich fand's super. Ja,
nur wenn ihr wollt.
Okay, sagt uns eure Meinung oder auch nicht. Wir machen eh, was wir wollen.
Wir machen eine Umfrage auf Instagram.
Ja. Was sollen die Leute dann so sagen? Ja, immer Sabrina, immer. Sabrina, Aline hat so eine nervige Stimme.
Stell dir mal vor.
Bitte, bitte, wir lieben den Podcast, aber also, wir sind hier für Sabrina da.
Vielleicht kann Sabrina das zukünftig ganz alleine machen. Das wäre uns eh lieber.
Wir stellen uns dann vor, dass Alina zuhört. Sie muss nicht anwesend sein.
Nicht sagen, bitte.
Okay, dann sage ich mal Happy 10. Jubiläum. Wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, erzählt euren Freunden davon und seid Teil unserer Online-Community auf entweder Instagram albtraumfabrik-podcast, wo wir die Fotos zu den Folgen posten und noch viel mehr, oder auf Patreon, wo wir zusätzliche Folgen posten und auch die Fotos zu den Episoden. Hast du noch was anderes? Nochmal? Was? Gibt uns gute Bewertungen.
Danke.
Danke, dass ihr da seid. Podcast ASMR.
Schlaft gut.
Habt schöne Träume.
Igitt.
Wir hören uns nächste Woche.
Bis nächsten Montag.
Gute Nacht nach Köln.
Guten Morgen nach Hollywood.
Tschüss.
Ciao, Leute. Haut rein.